SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Deutschland wird sich nach einem Waffenstillstand in der Ukraine weiter politisch, finanziell und militärisch einbringen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Treffen der Ukraine-Unterstützerstaaten in Paris gesagt. Bundeswehrsoldaten könnten beispielsweise in benachbartes NATO-Gebiet geschickt werden. Aus Paris berichtet Kai Rienecker.
Frankreich und Großbritannien gingen nach den Beratungen der Koalition der Willigen in Paris bereits einen Schritt weiter. Der französische Präsident Macron, der britische Premier Starmer und der ukrainische Präsident Zelensky unterzeichneten vor laufenden Kameras ein Absichtsabkommen über die Entsendung von Truppenkontingenten in die Ukraine. Auch hier ist ein Waffenstillstand Voraussetzung. Die Soldaten sollen nicht an vorderster Front, sondern im Hinterland zur Absicherung und Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte eingesetzt werden. Wie viel Soldaten im Fall eines Waffenstillstands in die Ukraine entsendet werden sollen, wurde nicht mitgeteilt. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff bekräftigte seinerseits, dass die USA der Ukraine verlässliche Sicherheitsgarantien geben wollen, damit der Krieg dort nach einem Waffenstillstand mit Russland für immer vorbei sei.
Heute reist Bundesaußenminister Wadephul nach Paris. Dort trifft er sich im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks mit seinen Kollegen aus Frankreich und Polen. Thema dürfte ebenfalls eine internationale Schutztruppe für die Ukraine sein. Kassenärztechef Gassen fordert, das Gesundheitswesen der angespannten Sicherheitslage in Europa anzupassen. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, auf einen Angriff mit tausenden Opfern sei man nicht ansatzweise vorbereitet. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
Gassen beklagt weiter, auch 4 Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gibt es kein Konzept des Bundes, um alle ärztlichen Strukturen optimal zu nutzen. Besonders großen Handlungsbedarf sieht Gassen beim Schutz der Infrastruktur. Wörtlich erklärt der Chef der Kassenärzte, wobei wir alle blank sind, ist die hybride Kriegsführung, wenn etwa die Versorgung mit Strom oder Wasser unterbrochen würde. Die meisten niedergelassenen Ärzte in Deutschland wären aus seiner Sicht für einen Einsatz in Kriegsgebieten kaum zu gebrauchen und müssten ja auch die normale Versorgung weiterleisten, betont Gassen.
Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes Gröhe fordert Krisenkurse für Schulkinder. Dabei sollten die Kinder lernen, wie sie sich etwa bei Stromausfällen oder Naturkatastrophen verhalten und wie sie sich auf so etwas vorbereiten könnten, sagte Gröhe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Generell müsse mehr in den Bevölkerungsschutz investiert werden. Gröhe erklärte, es brauche zum Beispiel mehr Pflegeunterstützungskräfte, also Menschen, die in Krankenhäusern aushelfen können, wenn diese infolge einer Krise an der Belastungsgrenze seien. Wenige Tage nach der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Maduro hat US-Präsident Trump Öllieferungen aus dem südamerikanischen Land angekündigt. Trump erklärte, es gehe um bis zu 50 Millionen Barrel sanktioniertes Öl. Aus Washington, Anne Schneider.
Das Öl werde zum Marktpreis verkauft. Der Erlös solle sowohl dem venezolanischen als auch dem US-amerikanischen Volk zugutekommen. Das werde er selbst kontrollieren, schrieb Trump auf seinem Netzwerk True Social. Allerdings zweifeln Experten daran, dass dieser Plan in Anbetracht der maroden Ölinfrastruktur in Venezuela überhaupt umsetzbar ist. Die Ankündigung Trumps, die Einnahmen selbst zu kontrollieren, schätzen Juristen zudem als verfassungsrechtlich problematisch ein. Venezuela liefert schweres Rohöl, das zum Beispiel für Diesel und Asphalt benötigt wird. Das leichtere US-Rohöl ist hier kein vollwertiger Ersatz.
In Venezuela hat die geschäftsführende Präsidentin Rodriguez eine einwöchige Staatstrauer für die Opfer des US-Angriffs angeordnet. Sie wolle so die Frauen und Männer ehren, die ihr Leben für die Verteidigung Venezuelas geopfert hätten, sagte Rodriguez im staatlichen Fernsehen. US-Streitkräfte hatten am Wochenende den venezolanischen Präsidenten Maduro in Caracas gefangen genommen und in die USA gebracht. Dabei wurden laut offiziellen Angaben mindestens 24 venezolanische Soldaten getötet. Zudem sind 32 Streitkräfte aus dem Verbündeten Kuba ums Leben gekommen, wie die Regierung in Havanna mitgeteilt hatte. Die dänische Regierung hat Vorwürfe der USA zurückgewiesen, nicht für Sicherheit und Schutz von Grönland sorgen zu können. US-Präsident Trump hatte gesagt, Dänemark habe die Insel bei der Verteidigung nicht gut genug aufgestellt. Skandinavien-Korrespondent Arne Bartram berichtet.
Nach einem Krisentreffen des Auswärtigen Ausschusses in Kopenhagen warf Außenminister Lars Løkke Rasmussen Trump vor, ein falsches Bild von der Lage rund um Grönland zu zeichnen. Etwa, dass viele russische oder chinesische Kriegsschiffe vor Grönland unterwegs seien oder China zu großen Einfluss durch Investitionen habe. Das stimme so nicht, betonte der Außenminister. Die Regierung in Kopenhagen und auch Vertreter Grönlands haben zudem ein Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio gefordert, um die Drohungen der US-Regierung gegenüber Dänemark zu besprechen.
In dem Streit haben die USA nun nochmal nachgelegt. Eine US-Regierungssprecherin sagte, Präsident Trump und sein Team diskutierten verschiedene Möglichkeiten, Grönland unter Kontrolle der USA zu bringen. Dabei stehe als Option auch jederzeit der Einsatz des Militärs zur Verfügung. Konkreter wurde sie nicht. Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind im vergangenen Jahr erneut gesunken. Allerdings weniger stark als in den Jahren davor. Das zeigen neue Zahlen der Organisation Agora Energiewende. Demnach wurden 2025 rund 640 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. ARD-Hauptstadt-Korrespondent Jan Zimmermann.
Ein wichtiger Grund für den Rückgang ist die aktuelle Wirtschaftsflaute und die angespannte Lage an den Weltmärkten. Die Experten erklären, vor allem in der energieintensiven Industrie werde weniger produziert, was weniger CO2-Ausstoß zur Folge habe. Das sei keine gute Nachricht, auch weil es sich hier nicht um nachhaltige, strukturelle Emissionsrückgänge handle. Nach den vorliegenden Zahlen kann Deutschland die nationalen Klimaziele insgesamt einhalten. Allerdings, der Rückgang der Emissionen war deutlich geringer als ein Jahr zuvor. Der Grund: im Verkehr und bei Gebäuden sind die Emissionen gestiegen, nachdem sie zuvor leicht gesunken waren. Nach Einschätzung der Experten werde in beiden Bereichen zu wenig auf klimafreundliche Technologien wie das E-Auto und die Wärmepumpe umgestiegen.
Wenige Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele hat sich die internationale Dopingtestagentur ITA für eine bessere Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden ausgesprochen. Agenturgeneralsekretär Cohen sagte der Süddeutschen Zeitung, der Markt an illegalen Substanzen sei enorm und die Missbrauchsgefahr massiv. Deshalb müsse die Zusammenarbeit mit Justiz, Polizei und Zoll ausgebaut werden. Die Olympischen Winterspiele finden ab dem 6. Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Der bayerische Ministerpräsident Söder steht in diesem Jahr vor dem Stockacher Narrengericht. Das haben die Narren am Abend bei der traditionellen Dreikönigssitzung bekannt gegeben. Die Reaktionen im Saal waren begeistert.
Mich haut's von der Rolle. Der Söder als Beklagter, das ist ja die Traumvorstellung, die ich seit Jahren habe. Endlich wird's immer mal gesagt, was er alles anstellt. Wobei man muss aufpassen, der Kerle ist gescheit und schlau. Ich glaube, das wird ein richtig toller Abend werden.
Ich glaube, dass es tatsächlich witzig wird und ich glaube, dass die Stadt aber da sehr voll werden könnte, weil er ja schon auch eine große Social-Media-Präsenz hat und ja auch mit manchen Sachen aneckt.
Das wird ein lustiger Abend und ich denke auch mal, dass er richtig auch zurückkeilen wird und das ist auch in Ordnung und dann wird es richtig unterhaltsam.
Beim Stockacher Narrengericht müssen sich Politiker jedes Jahr nicht ernst gemeinten Fragen stellen. Der Prozess findet immer am Donnerstag vor Rosenmontag statt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In Baden-Württemberg sonnig, in Rheinland-Pfalz trüber, später mit Schneeschauern -6 bis +1 Grad.
SWR aktuell. Mutmachgeschichten.
Es gibt vieles, worüber man in diesen Tagen klagen kann, weil es schlecht läuft. Aber wir wollen rund um den Jahreswechsel den Blick auch auf die Dinge lenken, die Hoffnung machen. Wir reden mit Menschen, die etwas anpacken, etwas Gutes tun und sich der Krise mit Optimismus entgegenstellen. Einer von ihnen ist Matthias Misch. Er ist Realschullehrer in Waghäusel im Kreis Karlsruhe und hat ein besonderes Hobby. Er fotografiert Seniorinnen und Senioren im Stil des niederländischen Malers Rembrandt. In anmutiger Pose und mit herrschaftlichem Gewand. Herr Misch, warum haben Sie sich gerade ältere Menschen für diese Fotoserie ausgesucht?
Na, das hat sich so entwickelt. Ich habe 2016 im Rahmen eines Schulprojekts einen Kalender mit Senioren und Schülern bei uns in der Schule gemacht. Und habe so gespürt, dass die Menschen da ein ganz reichhaltiges Leben haben. Und dann habe ich parallel dazu fotografisch mich ein bisschen weiterentwickelt, bei der Mucks-Bruchsal Kurse belegt. Und da ist mir so dieses Rembrandt-Licht in den Sinn gekommen. Das ist ein Licht, was in der Fotografie bekannt ist. Und dann dachte ich, Mensch, das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, da Senioren würdig darzustellen mit Dingen, die ihnen einfach wichtig sind oder wichtig waren. Und da habe ich dann so begonnen, habe mir Kleider gekauft, einen Fundus des Staatstheaters Karlsruhe oder von Flohmärkten. Und ja, das war so die Grundidee, wo ich dann dachte, da kann der oder diejenige nochmal was in die Hand nehmen, was ihn auszeichnet, wofür er gebrannt hat. Und das war so der Beginn dessen, was da als Projekt erwachsen ist.
Jedes ihrer Rembrandt-Models hält also einen Gegenstand in der Hand, der im Leben eine besondere Rolle gespielt hat. Was sind denn das für Gegenstände, die Senioren da ausgewählt haben?
Da sind ganz vielfältige. Eine Dame, die kann ich mich erinnern, die hat einen Blumentopf in der Hand mit Bayern-Emblem. Das hat ihre Enkelin gemalt vor 35 Jahren. Das hat sie mitgenommen ins Seniorenheim. Eine andere Seniorin, die hatte noch einen Schneebesen, weil sie begeistert früher gekocht hat und eine Bäckerei zu Hause hatte. Sie hat einen ganz alten Schneebesen noch zu Hause gehabt. Dann war jemand, ein älterer Herr, mit einer Mundharmonika. Das hat ihn sein Leben lang begleitet. Ganz witzig, eine Frau König, die professionell, sagen wir mal, auf Skat gespielt hat. Die hat ein Skatspiel in der Hand gehabt. Die haben dann mit dem Skatspielen den Königen abgelichtet. Das war ganz vielfältig. Also von Sportgeräten bis Büchern natürlich auch. Auch Bilder von der eigenen Familie, was manchen sehr wichtig war. An einen Senior kann ich mich erinnern, der brennt für Indianer. Der hatte einen Indianerschmuck mit auf dem Foto. Ja, ganz vielfältig eigentlich.
Wenn Sie nun mit dieser Idee an Seniorinnen und Senioren herantreten, wie reagieren die? Sind die erstmal eher zurückhaltend und sagen, ja, in meinem Alter jetzt noch Model?
Ja, es ist schon so, dass natürlich eine Zurückhaltung spürbar war. Gerade bei dem ersten Shooting, dass wir dann der Residenz am Wald von Pro Senioren Waghäusl gemacht haben, wussten die ja nicht, was auf sie zukommt. Die waren sehr verhalten, Fotos von sich zu machen. Man weiß es ja selber, man versucht gequält zu lachen. Das ist ja dann oft ganz schwierig, wenn man sich dann so sieht, vielleicht auch in dieser Lebensstufe. Da war schon eine große Skepsis da. Manche haben sogar gefragt, kostet das was? Haben gedacht, sie müssten für das Foto was bezahlen. Aber das hat sich dann relativ schnell gelegt. So ein Gefühl ist entstanden, dass man sich auch wertgeschätzt fühlt oder dass man auch nochmal sagen kann, was man denn konnte. Ich denke, die haben alle ein buntes Leben gehabt. Die waren gesegnet mit irgendwelchen Talenten. Aber die Gesellschaft sieht es einfach nicht mehr, dass da Menschen in der letzten Lebensphase leben, die eigentlich unheimlich viel zu erzählen haben und denen oft nicht mehr zugehört wird.
Was passiert denn nachher? Also was wird mit den Fotos gemacht, die da entstehen? Werden die ausgestellt oder als Bildband rausgebracht?
Begonnen hat es eben in dem Seniorenheim in der Nähe der Schule mit einer Vernissage und Bilder, die wird jetzt dauerhaft im Seniorenheim hängen. Und die waren einfach super stolz, die älteren Herrschaften. Die standen neben ihrem Bild und haben gestrahlt, haben erzählt. Und ja, das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, wow, das muss weitergemacht werden. Also mir geht es nicht so sehr darum, dass ich da Spaß dran habe, sondern ich finde dieses Leuchten in den Augen, diese Wahrnehmung der Menschen und dass sie da wieder in den Mittelpunkt gerückt werden, das gibt so viel Kraft und es ist so schön, dass ich es auf jeden Fall weitermachen möchte. So können die älteren Herrschaften da auch mal Bekannten oder Besuchern auch mal zeigen, schau her, da ist ein Bild von mir, wo ich würdevoll einfach rüberkomme und nicht wie ein alter Mensch, sondern herrschaftlich, so ein Bild, das vielleicht 100 Jahre im Schloss hängt. So haben wir uns das vorgestellt damals.
Matthias Misch, Realschullehrer in Waghäusl im Kreis Karlsruhe und Hobbyfotograf. Die SWR aktuell Mutmachgeschichten, ein Best-of, finden Sie als SWR aktuell Kontext in der ARD Audiothek.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Nürnberg wird heute die letzte Arbeitsmarktstatistik des vergangenen Jahres präsentiert. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Vormittag die Dezemberzahlen. Wolfram Welzer.
Zum Ende des Jahres dürfte die Arbeitslosigkeit leicht gestiegen sein, denn im Dezember beginnt üblicherweise die Winterarbeitslosigkeit, vor allem weil in vielen Außenberufen wie am Bau nicht mehr gearbeitet werden kann. Wenn die Bundesagentur für Arbeit dann heute die genauen Zahlen für Dezember vorlegt, wird BA-Chefin Andrea Nahles sich vermutlich nicht allzu lange mit der Bilanz des vergangenen Jahres aufhalten. Der Blick geht nach vorne. Wann wirken die Versuche der Bundesregierung, die Konjunktur endlich wieder anzukurbeln und tritt die Bürgergeldreform tatsächlich zum 1. Juli in Kraft? Zweifel gibt es, weil die Arbeitsagenturen Zeit für die Umsetzung brauchen, denn jedes Detail der Gesetzesänderungen muss präzise in die IT-Systeme der Agenturen eingepflegt werden.
Das Ulmer Münster bleibt von heute bis einschließlich Freitag geschlossen. In der Kirche beginnen die Aufbauarbeiten für ein 40 Meter hohes Gerüst. Peter Köpple.
Das gigantische Gerüst soll in den nächsten Wochen entstehen und bleibt wahrscheinlich 7 Jahre lang im Münster. Es könnten die umfangreichsten Sanierungsarbeiten überhaupt im Inneren des Bauwerks werden. So genau weiß man das nicht, denn der Zustand des Gewölbes muss erst nochmal untersucht werden. Dafür sollen nun auch die Sitzbänke rausgebracht werden. Vor knapp 3 Jahren waren Verputzteile von der Decke gefallen. Ein großes Deckengemälde muss restauriert werden. Einige Pfeiler zwischen den Glasfenstern sind marode. Ab Samstag ist für die Besucher zunächst nur die hintere Hälfte des Münsters wieder zugänglich.
In Baden-Württemberg ist heute erster Schultag nach den Weihnachtsferien. Auch in den Räumen der Heilbronner Stauffenberg-Schule kann der Unterricht planmäßig starten. An Silvester hatten unbekannte Feuerwerkskörper in ein Klassenzimmer geworfen und dadurch Möbel in Brand gesetzt. Annika Joost.
Das betroffene Klassenzimmer wird aktuell nicht von Klassen der Stauffenberg-Schule genutzt, sondern von der Paul-Meile-Schule, die seit Jahren akute Platznot hat. Zum Schulstart heute kann die Förderschule aber einen anderen leerstehenden Klassenraum der Stauffenberg-Schule nutzen, weil die Schule einen pädagogischen Tag hat und nur Lehrer vor Ort sind, erklärte eine Sprecherin der Stadt auf SWR-Anfrage. Die Schulleiterinnen würden miteinander in Kontakt stehen und nach einem Ersatzraum suchen. Zu den mutmaßlichen Tätern hat die Polizei noch keine Hinweise. Unter anderem wurden Stühle, ein Schrank und ein Lehrerpult zerstört.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das politische Jahr beginnt traditionell nicht in Berlin, sondern im winterlichen Süden. Dort lädt die CSU zur Tagung ihrer Landesgruppe ins oberbayerische Kloster Sion ein. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas ist dort und nachhaltig beeindruckt.
Niemand gibt es gerne zu, doch wir alle sehnen uns manchmal nach etwas Anerkennung, oder? Manch einer auch nach der ganz großen Bühne. Doch wie nur schafft man es eigentlich dorthin? Wenn es um die politische Bühne geht, dann gibt uns die CSU immer zu Jahresbeginn einen Kurs aus dem Lehrbuch. Man nehme eine extrem nachrichtenarme Zeit, zum Beispiel die Woche um den Dreikönigstag. Dazu ein paar markige Forderungen, die jede Nachrichtenredaktion nach der langen Weihnachtsliturgie aufhorchen lassen. Mehr Syrer abschieben zum Beispiel oder kriminelle Kinder vor Gericht stellen. Oder auch ganz praktisch die telefonische Krankschreibung abschaffen. Damit ist die bayerische Regionalpartei schon vor Beginn ihrer Klausur in aller Munde. Der Rest ist ein Selbstläufer. Prominente Gäste wie die Cheflobbyistin der Autoindustrie oder der Bundeskanzler vor einer heimelig verschneiten Winterlandschaft. Hände werden geschüttelt, Forderungen wiederholt und handwarme Brezen ausgeteilt. Fertig. Apropos, von denen hole ich mir jetzt auch eine.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jim Bob Nikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.